Deep Science, der Wissenschaftspodcast.
Ein Schwung Eiswürfel, schön.
Leider schon ein kleines bisschen angeschmolzen. Du sollst diese Eiswürfel retten. Also die sollen noch da sein, wenn wir fertig sind mit unserem Gespräch. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Okay. Also alles, was ich hier so in der Nähe auftreiben konnte. Eine Plastiktüte. Hier habe ich auch noch, könnte ich dir noch die Isolierung von meiner Trinkflasche geben.
Also ich würde sie erstmal so kompakt wie möglich machen. Dafür benutze ich hier meine erste Plastiktüte. Okay. So, ich wickel sie jetzt quasi zu einem schönen Ball.
Ja, nicht so viel mit den warmen Händen berühren am besten.
Ja, ja. So, dann fummel ich sie in deine Neopren-Trinkflaschenhülle.
Ja, sieht doch gut aus.
Mhm. Okay, und jetzt wickel ich sie in meine Daunenjacke, okay?
Das ist sehr clever.
Ha! Problem gelöst.
Aber jetzt stell dir mal vor, du musst nicht 5 Eiswürfel retten, sondern das Meereis der gesamten Arktis.
Wir sind in der 3. Staffel von Deep Science und da fragen wir, wer rettet die Erde? In 5 Folgen geht es um nicht weniger als um das Überleben unseres Planeten. Die Arktis schmilzt, Tiere und Pflanzen sterben massenweise aus, Wälder werden zu Wüsten, aber es gibt Menschen, die das alles schützen wollen, die das aufhalten wollen und die nicht aufgeben, egal wie aussichtslos es vielleicht auch gerade aussieht. Es geht um Ideen, die die Erde wirklich verändern können, wenn sie funktionieren. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Sophie Stiegler und bei mir ist unsere Klimareporterin Thomas Schröder.
Hallo.
Du hast dich sehr dafür eingesetzt, dass wir uns um die Arktis kümmern in dieser Folge. Warum?
Ich mag den Norden einfach, also den Schnee und die Kälte und ich mag mir gar nicht vorstellen, dass das ewige Eis irgendwann tatsächlich mal futsch ist. Die Gletscher schmelzen in irrem Tempo und das Meereis könnte schon sehr, sehr bald verschwunden sein.
Und dann ist da nur noch Wasser um den Nordpol rum.
You know, as early as the 2030s, we'll see an Arctic with very little to no sea ice. And that's a very scary prospect.
Das ist Kian Sherwin. Und der weiß, es gibt Prognosen, nach denen die Arktis schon um 2030 herum eisfrei sein wird. Und das auf einer Fläche, die selbst im Sommer jetzt noch größer ist als Indien.
Aber Leute wie Kian Sherwin, die sagen, so nicht, wir frieren die Arktis wieder ein.
Es fängt alles an in Wales, in der Stadt Bangor. Das ist so eine Mischung aus altehrwürdiger Universitäts- und verschlafener Kleinstadt mit ungefähr 20.000 Einwohnern. Und einer von denen, ein Ingenieur, schaut dort vor über 10 Jahren eine BBC-Doku über die Arktis und über das schmelzende Eis. Und als der aus seinem Fernsehsessel wieder aufsteht, hat er einen Entschluss gefasst. Er möchte das arktische Meereis retten.
Ist erstmal ein gutes Ziel. Wo fängt man da an?
Erstmal baut er ein Team auf, aus Freiwilligen, also Studenten, Absolventen, Ingenieuren und gründet zusammen das SICO-Projekt. Darüber informiert er dann, hat so nette Infoblätter mit einem Inuit auf einer einsamen Eisscholle. Sie machen aber auch an der Uni schon, schreiben sie Abschlussarbeiten, wie das funktionieren könnte und sie bauen. Am Ende haben sie dort eben eine echte Arktis-Eis-Rettungsmaschine. Ich habe dir hier mal ein Bild mitgebracht.
Oh, da hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Also es ist einfach ein Fahrradreifen, geschraubt auf ein paar rostige Rohre und obendran kleben so ein paar lange Dachlatten. Eher so Marke Sperrmüll basteln für Anfänger oder so.
Ja, aber es ist eben ein Modell, ein erstes für eine windbetriebene Pumpe, die das Meerwasser unter dem Eis hochpumpt und so wie so ein drehender Rasensprenger auf der Oberfläche verteilen soll.
Okay, vielleicht fangen ja alle großen Ideen mal in einem Hinterhof an.
Ja, aber sie kommt auch aus dem Hinterhof raus, nämlich als Kian zu dem Projekt stößt.
I met with the ideator behind the SICU project.
Kian ist studierter Zoologe und er macht aus diesem freiwilligen Projekt ein echtes Start-up.
We worked on a way of trying to bring the volunteer side to the commercial world and try to accelerate the process.
Und sie heißen Real Ice. Ja, catchy. Also ein gutes Startup braucht auch einen guten Titel. Und ein gutes Versprechen. Also was erzählen Sie den Leuten, was Sie da machen wollen?
Die Idee ist eigentlich ganz einfach. Sie bohren einfach ein Loch in das Eis und dann hängen sie eine Pumpe hinein und die holt das relativ warme Meerwasser an die Oberfläche und da gefriert es dann.
Weil es oben schnell genug abkühlt und dann friert es oben einfach fest.
Ja, das Salzwasser hat so um die minus 1,5 Grad und wenn das dann an die Luft kommt, wo vielleicht so minus 20 oder 30 Grad sind, dann friert es halt sehr schnell. Und es bildet sich eine Eisschicht und auf diese Eisschicht strömt wieder neues Wasser und so entsteht dann nach und nach eine ziemlich dicke Eisdecke. Und die taut dann auch im Sommer nicht mehr weg.
Mhm. Und dann pflastert man einfach die ganze Arktis mit diesen Pumpen zu und zack, hat man das Problem gelöst.
Das wollen sie im März 2023 dann ausprobieren in Nome in Alaska. Und sie haben keinen blassen Schimmer, was auf sie zukommt. Es ist sehr kalt und sehr windig, als sie an dem ersten Tag nach Nome kommen. Und ich habe so einen ganzen Schwung Videos von Real Ice bekommen. Und da sieht man, wie das aussah.
Da läuft jemand übers Eis mit seinem Schlitten und es sieht sehr ungemütlich aus. Mit einem ordentlichen Wind und man kann eigentlich kaum sehen, wo das Eis aufhört und wo der Himmel anfängt.
Der geht irgendwie in so ein weißes Nirgendwo, ne? Das ist Andrea Ciccolini. Andrea ist neben Kian der zweite CEO von Real Ice. Und dieser Tag, an dem Himmel und Horizont irgendwie so eine einzige graue Suppe sind, das ist Andreas erster Tag in Nome, in Alaska. Man kann kaum etwas sehen, weil der Wind diesen ganzen Schnee zu so einem Dunst auswirbelt. Sein Schal gefriert zu so einer festen Masse. Seine Wimpern sind verklebt. Er kann kaum die Augen aufhalten.
Obviously, as you go to the place, then you face the harsh reality. In particular, we went in and there was a storm coming in. The weather was very bad on the first day.
Sie werden also von der brutalen Realität sofort eingeholt. Und es stürmt, aber sie machen sich zusammen mit einem Guide dann trotzdem auf, um irgendwo noch ein kleines, sicheres Örtchen für ihre Tests zu finden.
We decided to go out maybe 100 or 200 meters from the harbor jetty.
Ja, Andrea will ja Probleme lösen, hast du gesagt. Das heißt, er lässt sich nicht von so ein bisschen Wind unterkriegen.
Nee, genau. Und am Ende schaffen sie es sogar, drei kleine Löcher zu bohren und testweise so ein bisschen Wasser hochzupumpen. Und da wollen sie dann am nächsten Tag weitermachen. Aber da wird das Wetter dann noch schlechter.
I was honestly totally scared. We went there and it was taken by the ocean. We couldn't even recognize the place anymore.
Sie können die Stelle vom Vortag überhaupt nicht mehr wiedererkennen, weil die Wellen die ganze Eisfläche in Bewegung gesetzt haben. Die ist aufgebrochen und bei dem Anblick bekommt selbst Andrea Angst.
The ice was shaking, moving up and down. It felt very dangerous suddenly.
Erst am vierten Tag legt sich dann der Sturm und sie können wieder raus aufs Eis.
Our guide told us that there was a danger that there was still liquid water, if you want, in between the ice shelf and the coast.
Aber sie müssen sich eine neue Stelle suchen und auch sehr vorsichtig sein, weil das Festeis durch den Sturm ja Risse bekommen hat, die man unter dem Schnee nicht immer sehen kann.
So we went to buy a couple of long, like 2 meter wooden sticks to probe the snow and ice in front of us, if it was solid enough.
Also als Lebensversicherung stochern sie sozusagen mit so einem langen Holzstab vor sich im Schnee und gucken immer, trägt das Eis hier oder ist da vielleicht Wassersuppe drunter?
Ja, genau. Und der Stock soll ihnen im Fall der Fälle auch helfen, sich über Wasser zu halten, wenn sie in so einen Riss hineinfallen würden.
Weil, was macht man mit dem Stock dann?
In the event of falling into the water, we could have used the long stick to propel ourselves.
Man kann sich damit verkanten, wenn man Glück hat, oder auch daran rausgezogen werden.
Okay, also die haben alle überlebt, ne?
Ja. Es bricht niemand ein. Und nachdem sie sich erst in dem Nebel vortasten müssen, haben sie dann auch noch Glück. Und am Nachmittag klart es auf, es wird windstill und sonnig.
Und es kann endlich losgehen.
Genau. Sie können also wieder ihre Löcher bohren und eine Pumpe hineinhängen, von der man dann also oberhalb der Eisfläche überhaupt gar nicht viel sieht. Nur so ein kleines silbernes Rohr, das so ein bisschen aussieht wie so ein U-Boot-Seerohr. Aber aus dem kommt halt permanent Wasser raus.
We run the pump for 30 minutes. Then we stopped it for 15 minutes.
and the water was already freezing quite solidly. We had at least 1 centimeter of ice on top of it.
Nach einer halben Stunde pumpen und ein bisschen warten ist die Eisschicht dann auch schon 1 Zentimeter dicker. Das sieht aus wie so ein kleiner gefrorener See. Und man kann sogar noch so die kleinen Wellen darauf erkennen, weil der schon gefroren ist, während sich das Wasser noch ausgebreitet hat.
Sieht auch noch schön aus und geht anscheinend ziemlich schnell. Also voll Erfolg, würde ich sagen, oder?
Definitiv ein Erfolg, meint Andrea. Und deswegen plant er auch gleich den nächsten Test, nur diesmal noch größer, besser. Also da machen mehr Leute mit, da ist die Cambridge University dabei, auch ein Unternehmen aus den Niederlanden, die ganz ähnliche Pläne haben wie Real Ice, wollen mitmachen. Denn 3 Dinge haben sie bei Real Ice verstanden im Laufe der ersten Testrunde. Erstens, in der Arktis bist du am besten nicht allein unterwegs. Du brauchst auch Leute, die sich auskennen. Zweitens, egal wie gut du vorbereitet bist, die Natur dort kann unberechenbar sein.
Und drittens?
Drittens ist ihnen nochmal klar geworden, was sie im Grunde schon vorher geahnt haben. Wenn du die Arktis retten willst, dann musst du wirklich richtig groß denken.
Wie groß und wie dick war denn am Ende die Fläche, die sie da im ersten Test zugefroren haben, also mit dieser einen Pumpe, die sie verwendet haben?
Ungefähr so groß wie ein Swimmingpool, also großer Swimmingpool, den man im Garten hat. Und am Ende der Versuche so ungefähr 10 bis 20 Zentimeter dick.
Das ist schon relativ viel, also wie so eine Daunendecke. Aber natürlich, wenn man es jetzt vergleicht mit der Menge Meereis, die man sozusagen kompensieren muss, die jedes Jahr wegschmilzt, dann ist es halt doch sehr, sehr wenig. Also hast du mal ausgerechnet, was für ein Anteil vom Meereis der Arktis das dann ist? Also wie viel größer Real Ice die Sache fahren müsste, um da wirklich einen Impact zu haben auf das Arktiseis?
Ja, musste ich Gott sei Dank gar nicht. Das hat lange vor mir schon jemand gemacht, der amerikanische Astrophysiker Stephen Dash. Der hat das mal in einem Paper modelliert und Realize stützt sich auch auf diese Arbeit. Und der hat ausgerechnet, wenn man das Meereis der Arktis überall dort dicker macht, wo es eine Chance hat, den Sommer zu überleben, wo es derzeit aber zu dünn ist, dann müsste man ungefähr auf 10% der Meereisfläche Wasser hochpumpen. Und dafür bräuchte es eben 10 Millionen Pumpen.
Aber jetzt würde ich schon gerne auch mal ein bisschen realistisch werden. Also 10 Millionen Pumpen in die Arktis zu bringen, die aufzustellen, die zum Laufen zu kriegen. Geht das überhaupt?
Andrea sagt, das wäre kein Problem.
Kein Problem.
Ja, für den ist, glaube ich, nichts ein Problem. Der ist Informatiker und kommt aus der Finanzbranche. Hochskalieren ist sein Ding. Also die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass sich Größen immer wieder verdoppeln. Kunden, Verkäufe, Pumpen, egal.
Absolutely. No, scaling was in my mind from the very beginning when I joined the company. Even mathematically, when you start to scale a problem, at the beginning you might think it's too large, it's impossible, but in reality, think about doubling your solution. It doesn't take many steps of doubling up to get to very, very large numbers. So I think we have a plan, we have a roadmap.
Mathematisch hat er natürlich recht. Also zum Verdoppeln fehlt immer nicht viel. Und wenn man ganz, ganz oft verdoppelt, dann landet man schon bei sehr großen Zahlen. Aber es ändert halt auch nichts dran. Man muss diese Pumpen ja erstmal herstellen und man muss sie auch mit Strom versorgen. Und das verbraucht ja einfach irre Mengen an Energie und Material.
Ja, Stephen Dash hat das sogar ausgerechnet. Wenn man die Pumpen zum Beispiel mit Windkraft betreiben wollte, bräuchte man insgesamt 100 Millionen Tonnen Stahl. Das wäre etwas mehr, als in einem Jahr in den USA hergestellt wird.
Und viel Stahl heißt natürlich auch viele Treibhausgase, die dabei entstehen.
Auch das steht in dem Dash-Paper. 180 Millionen Tonnen CO2 würden verursacht werden. Er drückt es aber anders aus. 0,5% der globalen jährlichen Emissionen.
Das klingt in Theorie ein bisschen weniger, aber es ändert ja nichts dran, dass es einfach nochmal obendrauf kommt auf die weltweiten Treibhausgasemissionen.
Ja, kämen nochmal on top. Und Real Ice hat mittlerweile schon ein ganz anderes Konzept. Also am Ende soll alles mit Wasserstoff und Unterwasserrobotern laufen. Das wäre bei den Emissionen und Ressourcen dann eine ganz andere Rechnung. Aber auch Wasserstoff müsste ja in Unmengen aus regenerativen Energien gewonnen werden.
Also um das Eis zu retten, verstärkt man erstmal das Problem, also die Ursache für die Schmelze, nämlich die Treibhausgasemissionen. Aber die Frage ist ja auch, wenn alles rund um die Arktis immer wärmer wird, schmilzt dann nicht auch das neue Eis, also das Real Eis?
Klar, je wärmer es wird, desto schwieriger und aufwendiger und teurer wird es natürlich. Insofern wäre es schon extrem wichtig, dass in Zukunft deutlich weniger CO2 in die Luft gepustet wird.
Klar.
Aber ansonsten funktioniert die Idee grundsätzlich.
Aha, und praktisch?
Auf Dauer würde man das Arktiseis damit vermutlich trotzdem nicht retten.
Man könnte diesen Rückgang um sowas wie 60 Jahre rein physikalisch könnte man das tatsächlich verzögern. Die große Frage ist natürlich, was würde man damit wirklich gewinnen?
Wer sagt das?
Das ist Helge Gößling. Er arbeitet am Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung und hat die Idee mit den Pumpen nachgerechnet. Er hat in seinen Modellen 1,4 Meter Wasser hochgepumpt und daraus entsteht am Ende ein 1 Meter dickes Eis.
Und er sagt also, 60 Jahre könnten wir die Eisschmelze rausschieben. Also 60 Jahre, das würde jetzt für mich zum Beispiel heißen, ja, dass ich das wahrscheinlich, es sei denn, ich werde sehr, sehr alt, nicht mehr mitkriege, dass die Arktis eisfrei wird. Was würden uns denn diese 60 Jahre dann bringen? Also die Arktis ist ja sowas wie der Kühlschrank der Erde. Wäre es nicht vielleicht gut, so einen Kühlschrank noch 60 Jahre zu haben?
What happens in the Arctic doesn't stay in the Arctic.
Ja, genau so argumentiert auch Kian.
If we lose the ice, well, what happens? So more sunlight is absorbed by the dark ocean water.
Naja, ist klar, wenn das arktische Meereis verschwindet, dann bleibt dunkles Wasser an der Stelle übrig und das nimmt viel mehr Sonnenstrahlen und damit viel mehr Wärme auf als die weiße Eisfläche und das heizt die Erwärmung nochmal richtig an.
We have more extreme weather events, not only in the Arctic, but globally.
Gemessen an dem, was wir erwarten im Zuge des menschgemachten Klimawandels, wäre es halt sehr wenig. In bestimmten Wetterlagen könnte es einen starken Unterschied machen. Also wenn man beispielsweise dann im September gerade eine Wetterlage hat, wo wir hier arktische Luftmassen bekommen. Aber denken Sie jetzt mal an Hitzewellen, da würde man das eher gar nicht merken.
Helge Gößling wiederum glaubt nicht, dass das Arktiseis so einen großen Einfluss hat. Er hat ausgerechnet, dass sich unser globales Klima nur um 0,1 Grad abkühlen würde, wenn man das Eis erhält.
Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass diese riesigen Eismassen in der Arktis so wenig Effekt haben sollen. Also das widerspricht irgendwie allem, was ich so im Kopf habe. Was ist denn mit dem Meeresspiegel? Steigt der nicht total an?
Na, der würde sich kaum verändern, weil das Meereis verdrängt ja genauso viel Wasser, wie es später im geschmolzenen Zustand einnehmen würde.
Okay, na gut. Und die Permafrostböden? Hat das Meereis in der Arktis nicht auch Einfluss drauf, ob die auftauen und dann eben ganz viel Methan freisetzen?
Ja, aber auch das würde Gößling zufolge die Erwärmung nur um ein Zehntel erhöhen. Also bei 3 Grad Erwärmung etwa 0,3 Grad. Und Gößling findet deshalb, Aufwand und Ertrag bei diesem Pumpenkonzept stehen in keinem Verhältnis.
Und da haben wir ja noch gar nicht über Geld geredet. Ich meine, das kostet ja auch ein bisschen was, ne? So ein großes Projekt.
Das kostet ein bisschen was. Und es gibt da eine Zahl aus dem Paper von 2016. Und das sagt, dass diese 10 Millionen Pumpen so ungefähr 500 Milliarden Dollar kosten würden.
Es ist ein naheliegender Gedanke, dass man versucht, Teile des Klimasystems vor Kipppunkten oder vor starken Veränderungen zu schützen. Das Problem ist immer, dass die Klimasysteme, um die es da geht, riesig sind.
Das hier ist der Arktisexperte und Physiker Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Wann immer Sie da eingreifen, greifen Sie im Allgemeinen in das gesamte Klimasystem ein. Und wir verstehen das Klimasystem zu einem gewissen Grade. Wir verstehen, warum die Temperatur des Planeten hochgeht und solche Dinge. Aber die Mikrostruktur, die Strömungen, die Winde, das verstehen wir nicht in dem Detail, dass wir tatsächlich den Gedanken haben können, dass wir das Klima kontrollieren, weil da eben Dinge passieren und die kann man auch nicht einfach wieder reparieren, wie man einen Toaster repariert.
Das klingt leider sehr vernünftig, was er da sagt. Also ist es nicht total naiv anzunehmen, man kann jetzt mit so ein paar Pumpen alles ändern, was da in der Arktis gerade so vor sich geht?
Das ist natürlich immer die Gefahr bei diesen Geoengineering-Ansätzen. Die müssen einfach immer sehr groß sein. Und damit haben sie natürlich auch sehr große und oft auch nicht so richtig überschaubare Folgen für Ökosysteme und auch fürs Klimasystem.
Da muss man sich dann natürlich fragen, ist es das wirklich wert, sowas zu machen?
Das war jetzt schon ganz schön vernichtend. Da hat man Kian und Andrea auf der einen Seite mit ihrem Team, die diese Hoffnung haben, dass sie was verändern können und ihre Pläne und ihre ganze Energie da reinstecken. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, die sagen, ja, wir haben das jetzt ausgerechnet, tut uns leid, das lohnt sich jetzt nicht.
Naja, also die würden natürlich auch alle sehr gerne das Meereis retten. Die Frage ist halt, zu welchem Preis?
Ist schon klar, ne? Also man braucht unfassbare Mengen an Energie, Material, Stahl, Geld. Das könnte man auch woanders gut gebrauchen. Aber das einmal so auszusprechen, so, wir lassen jetzt die Arktis sterben. Was sagen denn Kian und Andrea dazu?
Die kennen diese ganzen Argumente natürlich ganz genau, aber sie lassen sie nicht ganz gelten. Zum einen hat das was mit einem Punkt in Helge Gößlings Berechnung zu tun. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Seine Aussage, dass die Schmelze des Meereises mit den Pumpen höchstens so 60 Jahre hinausgezögert werden könnte, die beruht nämlich auf dem sogenannten Szenario RCP 8.5. Mhm. Und das nimmt an, dass die CO2-Emissionen weiter ungebremst zunehmen.
Aha, okay. Also das heißt, wenn wir es besser machen als das pessimistischste Szenario von allen, also wenn wir unsere Emissionen stärker zurückfahren können, dann können wir vielleicht auch das Eis länger bewahren und am Ende vielleicht sogar retten, also dauerhaft.
Das ist die eine Überlegung dahinter, ja.
Und die andere?
I remember the flight from Anchorage to Nome, maybe just an hour and a half, and you see it, this wilderness, these icy landscapes, as far as the eye can see.
Das klingt schön, so eine eisige Landschaft, so weit das Auge reicht und ein kleines Dorf, wo man nur Stille und Schnee findet.
Ja, also Andrea ist in Anchorage mit ungefähr 100 Leuten in ein Flugzeug gestiegen und dann, 1,5 Stunden später, steigt er in einer komplett anderen Welt aus.
You know, you land in this little snowy strip in a small village, little like houses on stilts.
Da wird das Gepäck der Leute mit Namen aufgerufen und es passen gar nicht alle ins Flughafengebäude rein und es ist einfach alles weiß und still und ganz weit weg.
It's very silent. You can't even hear your steps on top of that surface. It was quite emotional, yeah.
Wenn du in diese Welt kommst, glaube ich, dann stellt sich gar nicht die Frage, ob sich das lohnt, das zu erhalten. Und das hat man auch bei Kian gemerkt. Also der war eigentlich immer sehr sachlich, sehr schüchtern, sehr abwägend. Aber sobald die Sprache auf das Ende des Meereises kam, ist er sehr emotional geworden und hat auch schon mal den Faden verloren.
With loss of sea ice, we lose biodiversity. Entire ecosystems are lost for wildlife that rely on them.
Mit dem Meereis geht ja auch ein Lebensraum verloren für viele Tiere, aber auch für die Menschen, die auf dem Eis jagen oder von Ort zu Ort fahren.
So, we must act. We must act and must act quickly.
Klar, selbst wenn die Arktis jetzt vielleicht doch nicht so entscheidend ist für das Klima auf unserer Erde, ist sie ja trotzdem ein Riesenökosystem für Eisbären, Wale. Jetzt gehen mir ehrlich gesagt die Beispiele aus.
Ja, die Eisbären sind immer der Klassiker, die müssen immer als Symbol herhalten, genau. Aber das ist natürlich die ganze Welt unter dem Eis, das Plankton und natürlich auch die Welt auf dem Eis. Und dazu gehören auch die Menschen, die dort leben. Und denen schmilzt einfach der Boden unter den Füßen weg. Und zwar jetzt und ganz wortwörtlich.
When we gotten there, only a couple of weeks before, they had had an awful incident of a hunter going out to hunt on the ice.
Also da war ein Jäger mit seinem Hundeschlitten auf dem Meereis unterwegs. Das ist ein Vorfall, den Kian von Anwohnern gehört hat.
And unfortunately they went over a patch in the ice which had become weak due to the weather conditions.
Und der ist über eine Stelle gefahren, die eigentlich immer gehalten hat, wo die immer rübergefahren sind. Und plötzlich war es dort zu dünn geworden.
And unfortunately, the hunter and his team were lost in the sea ice.
Also er ist zusammen mit seinen Hunden eingebrochen ins Eis und ertrunken.
Genau. Und das ist kein Einzelfall, sagt Andrea.
They use sea ice for everything.
Die ganze Mobilität, die Straßen, das alles führt über das Meereis. Und dadurch, dass die Winter wärmer und kürzer werden, wird das einfach unberechenbar.
Because the ice is frail.
All diese Dinge vor Augen war es für Real Ice überhaupt gar keine Frage, dass sie nach den ersten Tests gleich weitermachen müssen.
Und die nächsten sollen ja größer und besser werden.
Genau, und dafür fahren sie aber diesmal nicht nach Alaska, sondern nach Kanada, weil da die Infrastruktur besser ist. Und sie haben auch eine andere Pumpe dabei, die wird diesmal wirklich mit Wasserstoff betrieben, nicht mit Strom. Aber es gibt eine Schwierigkeit, weil die Fläche größer ist, die sie fluten wollen, brauchen sie jetzt auch eine offizielle Genehmigung von den Leuten vor Ort dafür. Und die ist gar nicht so leicht zu bekommen.
Das heißt, sie müssen dafür erstmal Klinken putzen. Also sowas wie, wir wünschen Ihnen einen wunderschönen guten Tag. Wir sind von Real Ice und wir würden gerne mit Ihnen über das arktische Meereis sprechen.
Ja, ganz genau. Also Real Ice will einfach nichts ohne die Zustimmung der Leute vor Ort machen. Das haben sie auch vorher schon gemacht, in geringerem Umfang. Aber jetzt müssen sie eben viel mehr Leute mit einbeziehen und müssen, ganz wichtig, den Verband der Jäger hinter sich haben, weil sie die auch brauchen vor Ort, um sie zu unterstützen und um ihnen zu helfen, die richtigen Orte zu finden.
Und sind die überzeugt? Also was sagen die zu den Plänen?
Ja, sie finden den Ansatz von Realize sogar ziemlich gut.
In most cases, people were like, you know, you're the first ones to come with a positive message, with a bit of optimism.
Also sonst, meint Andrea, erzählt man den Leuten ja immer, dass alles schlechter wird, dass sie was verlieren, dass alles weniger wird. Und sie kommen jetzt eben mit einer positiven Nachricht. Wir holen euch das Eis zurück. Das kommt ganz gut an.
Hast du denn selber mal versucht, mit den Leuten dort zu sprechen?
Versucht, ja, aber das war echt nicht ganz leicht. Aber ich war vorgewarnt.
I will warn you though, they are very tough to get in contact with. An email might work, but phone calls are the best.
Kian hatte mir zum Telefon geraten. Habe ich auch versucht, habe ich alles versucht. Telefon, Mail, soziale Medien. Aber keine Antwort. Und als ich dann so verzweifelt war, habe ich eine Freundin gefragt, die viel in Grönland unterwegs ist. Wie kriege ich denn da Kontakt? Und die hat nur so milde gelächelt und gesagt, ja, schwierig. Es gibt da diese Research-Fatigue.
Research-Fatigue, also sowas wie Forschungsmüdigkeit.
Genau, die Menschen haben einfach keine Lust mehr auf Forscher und auf Journalisten auch nicht. Und Realize kommt jetzt zwar mit einem positiven Ansatz, aber was Andrea gesagt hat, stimmt auch nicht so ganz. Vielleicht sind sie die Ersten, die jetzt in Cambridge Bay mit solchen Ideen kommen. Aber in der ganzen Arktis, da gab es ja schon andere, mehr oder weniger krude Ideen, das Meereis zu retten.
Ich erinnere mich noch an diesen Unterwasservorhang. Ein Riesenteil, mit dem man sozusagen das warme Wasser von der Arktis fernhalten wollte.
Genau, dann gab es noch so künstliche Wolken, die Ideen. Oder es gab auch eine amerikanische Forscherin, die hat einfach angefangen, so winzige Glasperlen in der Arktis auszubreiten, um das Sonnenlicht besser zu reflektieren und die Arktis kühler zu machen. Und die hat es einfach gemacht. Die hat überhaupt niemanden um Erlaubnis gefragt.
Okay, da kann man irgendwann verstehen, dass die Leute, die da wohnen, auch nicht mehr so viel Bock haben auf die nächste seltsame Idee.
Auf die nächste komische Idee oder auf den nächsten Klimaforscher, die nächste Sozialstudie oder eben den nächsten Journalisten, der kommt, um eine Story über diese untergehende Welt zu schreiben und zu verkaufen.
Hast du denn am Ende noch eine Antwort bekommen?
Ja, ich habe noch eine Mail aus Nome bekommen. Da fanden ja die ersten Tests statt. Da hat mir der Bürgermeister geschrieben, Ava Solomon. Das ist ein sehr traditionsbewusster Indigener. Und den hatte ich gefragt, was er eigentlich von diesem Vorhaben von Realize hält. Und der hat mir dann geschrieben, Ho Toma, verdammt, das ist keine gute Idee. Ich halte sie nicht davon ab, aber wir haben nun mal keine Kontrolle über die Welt. Warum wollen sie den Norden wieder einfrieren? Können sie die Welt nicht einfach in Ruhe lassen?
Hört sich am Ende fast so ein bisschen an wie das, was Anders Levermann gesagt hat. Also der mit dem Toaster. Ne, wir können nicht alles reparieren. Das System ist eigentlich zu komplex. Wir verstehen es gar nicht richtig. Und trotzdem wollen wir dran rumdoktern.
Ja, ist halt die Frage. Ne? Das, was man mit Technologie, das Problem, was man damit geschaffen hat, ob man es damit auch beseitigen kann.
Also man kann vielleicht zusammenfassen, Viel Rückendeckung hat das Projekt in der Wissenschaft nicht unbedingt. Also die Fachleute sagen, ja, ist irgendwie eine nette Idee, aber es lohnt sich nicht so richtig. Und auch vor Ort gibt's Unterstützung, aber nicht unbedingt alle sind dafür. Oder wenn vielleicht so mit einem Seufzen so, ach ja, dann macht doch, was ihr wollt. Ihr macht eh, was ihr wollt. So. Hm. Und trotzdem sind Kian und Andrea entschlossen,
weiterzumachen.
Und erstmal sind alle Hindernisse aus dem Weg geräumt.
Nein.
Cambridge Bay are due to actually get temperatures up around 6 degrees this week, which is completely unheard of for this time of year.
Also Kian und Andrea bekommen aus Cambridge Bay Nachrichten einen Monat vor den Tests von Forschern und Indigenen.
The local people, the elders, the indigenous people, the scientists, the researchers are all worried about the sea ice just not having enough presence at that time for us to even be able to travel out on it.
Und die sagen, das sind hier gerade 10 bis 15 Grad mehr als normalerweise und das sieht nicht so aus, als wenn das Meereis in einem Monat dick genug sein würde, damit sie ihre Tests da machen können.
Und wenn es kein Meereis gibt, wo man drauf rumlaufen kann und Pumpen installieren kann, dann ist auch nichts mehr da, was man retten kann.
Ja, genau. Also sie können ja nicht die Pumpen ins Wasser schmeißen und die zaubern dann Eis hervor. Deswegen rufen sie dann später nochmal bei der Forschungsstation in Cambridge Bay an und fragen nach.
They told us there's no ice at all in lakes, rivers, and you can imagine the sea is not even close to getting frozen. So there's no way in 4 weeks we're going to have solid enough ice for you to operate on. Please reschedule.
Also es ist zu dem Zeitpunkt noch nicht mal Eis auf Seen und Flüssen, vom Meer ganz zu schweigen. Und da ist klar, ihr Termin im November ist nicht mehr zu halten.
Heißt das denn, sie sind eigentlich jetzt schon zu spät? Also es geht eigentlich gar nicht mehr?
Kian klang schon ziemlich verzweifelt an dem Punkt.
And yeah, for us it makes it quite difficult to actually conduct proper research in time. You know, we are up against a huge time pressure.
Also ich muss sagen, ich habe da schon wirklich Respekt vor, dass Kian und Andrea, die sehen dieses Problem und die sagen, okay, wir haben uns jetzt eine Lösung überlegt. Wir wissen, wie wir das vielleicht machen können und wir gucken jetzt, ob das so klappt. Egal, wie unmöglich das vielleicht auch gerade in diesem Moment erscheint. Aber ich muss auch sagen, nach allem, was ich jetzt gehört habe und was das alles für einen Aufwand bedeuten würde, wenn ich das entscheiden dürfte, würde ich, glaube ich, das Geld woanders investieren. Vielleicht, weiß ich nicht, in die Rettung des Regenwalds oder so.
Ja, das ist spannend, dass du jetzt den Regenwald bringst. Weil das Beispiel hat Andrea auch gebracht, weil er gesagt hat, man kann ja jetzt schon einen Quadratkilometer Regenwald retten, indem man da Geld spendet und sagt, so, das dient jetzt der Erhaltung. Genau das Gleiche, sagt er, könnte man für das Meereis eigentlich auch machen.
Okay.
Also Geld spenden, Pumpen bauen und das Meereis erhalten. Denn letztlich, Regenwald ist uns natürlich über die Jahre einfach viel bekannter und präsenter. Aber ein einzigartiges Ökosystem hängt ja hier wie dort dran. Also ich denke, was Kian und Andrea machen, das kann man schon weiter versuchen und gucken, bringt es nicht vielleicht doch irgendetwas. Und dann haben wir halt einfach diese Möglichkeit für den Fall, dass wir sie doch brauchen. Und das ist ja auch das, was Andrea immer wieder gesagt hat und warum es eben doch wichtig sein kann, wenigstens diese 60 Jahre plus zu haben.
Oder vielleicht länger.
Wir können die Entwicklung der nächsten Zeit einfach zu wenig vorhersagen, um Rettungsoptionen jetzt schon komplett auszuschließen.
I think the reality is we don't know. We need to further our knowledge. I struggle to believe that the Arctic has no importance.
Also Andrea kann sich nicht vorstellen, dass die Arktis keine Bedeutung für das Klima hat. Und er plädiert dafür, weiter an den Modellen zu arbeiten und auch an der Frage, wie man effizient Meereis herstellen könnte.
Da kommt auf jeden Fall der Macher durch. Ist dann Andrea nie mal müde oder frustriert?
Ja, Andrea macht das genauso wie fast alle bei Realize ehrenamtlich. Das heißt, also er war einfach beruflich so erfolgreich, dass er jetzt nicht mehr weiterarbeiten muss. Und
also Real Ice ist quasi sein Hobby.
Ja, ich würde fast sagen Leidenschaft. Es ist nicht sein Job, es ist seine Leidenschaft. Und ich glaube, deshalb guckt er auch nur nach vorne und sieht da schon das nächste Ziel. Spenden, Risikokapital oder staatliche Förderung auftreiben, um den ersten Unterwasserroboter bauen zu lassen. Und dann eine ganze Meeresbucht einzufrieren.
Das heißt, Real Ice und das Team dahinter macht auf jeden Fall weiter.
Solange sie genügend Geld haben, ja. Schon allein, weil Keen es anders gar nicht aushält. Der ist echt verzweifelt und hat gesagt, wir haben jetzt jahrzehntelang, fast 50 Jahre lang gewarnt und geschrien und es ist einfach viel zu wenig passiert.
Scientists have been warning of this for decades, nearly 50 years. And we've been screaming and shouting about it. So yeah, there's a lot of change that needs to come. And I think I'm going to lose my point here again. Too passionate.
Das war Deep Science mit der Folge Freeze, neues Eis für die Arktis. Die Geschichte hat uns Thomas Schröder mitgebracht. Redaktion hatte Lydia Heller. Aufnahme und Technik lagen bei Christoph Richter, Regie und Produktion bei Dörte Fiedler. Ich bin Sophie Stiegler. Das ist eine Produktion von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur.
Jetzt würde mich aber schon interessieren, wie du dich mit deinen Eiswürfeln geschlagen hast.
Ich traue mich ja gar nicht, da reinzugucken.
Also, soll ich mal einen Tipp abgeben?
Ja.
Ich glaube, die sind noch da.
Das Vertrauen in mich. Es fühlt sich hart an da drin.
Ah, siehst du?
Ja. Und tatsächlich...
Es reicht sogar noch für einen Cocktail, würde ich sagen.
Ich würde sagen, da geht noch was. Tatsächlich ist nicht so viel weggeschmolzen. So eine kleine Pfütze ist in der Tüte.
Ja, siehst du?
Der Rest ist noch da.
Manchmal muss man Sachen vielleicht doch einfach versuchen.
Ja.